Radio Ravnica Folge 306. Heute mit den Themen. Alles, was wir zu Avatar The Last Airbender, dem Magic Set natürlich, wissen, was wir angekündigt bekommen haben im First Look. Darüber hinaus nochmal genauer, was das Commander Bundle überhaupt bedeutet, was drin ist und ob es sich lohnt und ob es ein adäquater Ersatz ist für fehlende Commander Decks. Und dann schauen wir uns noch das State of Design 2025 an. Was ist alles zwischen Bloomburrow und Final Fantasy in Magic so passiert? War es gut? War es schlecht? Was hat man daraus gelernt? Und noch vieles mehr. Am Ende natürlich Ask Us Anything. Aber zuerst, ihr werdet es unschwer bemerkt haben, ich sitze hier heute alleine, was ein kleiner Scheduling-Konflikt war, den wir diese Woche hatten. Ich konnte leider nicht an dem normalen Aufnahmetag aufnehmen und Marc ist jetzt schon auf dem Weg nach Köln zu Gamescom. Und blöderweise ist der Scheduling-Konflikt halt eben passiert mitten in der Woche, wo auch die Gamescom ist. Das heißt, Dinge waren so ein bisschen problematisch. Und dementsprechend improvisiere ich eine Solo-Folge heute mal. Aber ich bin der festen Überzeugung, wir werden das absolut ohne Probleme hinbekommen. Und dementsprechend springen wir in die Folge. Aber zuerst ein Hinweis, dass wir diese Woche auch wieder gefuelt sind von Holy. Dem Energy Drink, Hydration Drink, was ich hier tatsächlich trinke, Eistee und Milchshake eures Vertrauens, ein weites Sortiment an verschiedenen Geschmacksrichtungen, die ihr euch dazu Gemüte führen könnt. Wir sind große Fans, wir trinken es jede Woche bei Radio Ravnica, aber auch darüber hinaus. Ich bin jemand, ich mag eigentlich diese süßen Spaßgetränke, bin aber sehr aware auf Zucker und Kalorien und andere Süßstoffe und so weiter, die halt in den Getränken normalerweise im Supermarkt eben so sind. Und Holy hilft mir da eben, sowohl ab und zu mir mal was Süßes zu gönnen, als auf der anderen Seite halt auch eben, jetzt nicht übermäßig viele Kalorien oder Zucker zu mir zu nehmen. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, könnt ihr gerne bis auch noch zum 4. September das Starter Deluxe Set euch eben dazu Gemüte führen. Da gibt es verschiedene Geschmacksrichtungen, je nachdem, ob ihr Energy, Hydration oder Eistee haben wollt. Und ihr könnt das alles vorbeischauen bei weareholy.com/Radio Ravnica und spart 10% bei eurem Einkauf mit dem Code Ravnica10. Das Beste ist, ihr unterstützt uns aber eben noch indirekt. Das heißt, wenn ihr was einkauft bei Holy, dann kommt davon ein kleiner Prozentsatz eben auf unsere Kappe. Wir können uns das auszahlen lassen und diesen Podcast eben damit finanzieren. Vielen Dank dementsprechend an Holy und vielen Dank an euch. Starten wir doch mal mit dem ersten Thema. Und zwar Avatar The Last Airbender ist nicht das nächste Magic Set, was rauskommt, sondern das Letzte, was dieses Jahr rauskommen wird. Dementsprechend, wir haben eigentlich noch ein bisschen Zeit, darüber zu reden. Aber trotzdem, haben wir jetzt schon mal einen kleinen Aufschlag bekommen. Wie wir es halt so kennen, die First Looks, die Wizards of the Coast ein bisschen vor der eigentlichen Preview-Season eben macht, ist schon mal ein bisschen verwirrend, weil man das Gefühl, wir haben gerade Edge of Eternities bekommen, wir haben schon über Spider-Man First Looks gehabt und jetzt reden wir über Avatar, wobei wir noch nicht mal mehr von Spider-Man wissen. Und viele Leute beschweren sich, dass es halt den Hype killt für Spider-Man. Andere beschweren sich, dass sie Aufmerksamkeit von Edge of Eternities wegnehmen, die ja jetzt gerade noch in der aktiven Bespielung ist bei Local Game Stores und auf Magic Arena. Und jetzt kommt ein Set am 21. November 2025 eben raus, Avatar The Last Airbender. Und wir kriegen jetzt schon die ersten Karten. Zur Einordnung, ich bin riesengroßer Avatar The Last Airbender-Fan. Herr der Elemente habe ich in meiner Jugend geguckt, habe ich seitdem im Erwachsenenalter immer wieder geguckt und bin großer, großer Fan. Die Themes und die Story, die erzählt wird, die sprechen mich sehr, sehr an. Lieblingscharaktere und Lieblingsstory-Arcs. Ich muss sagen, der Anfang ist immer so ein bisschen langatmig. Also gerade so, ich würde sagen, nicht mal die ersten paar Folgen, ich würde sagen Folge 1 bis 3 ist sehr akkurat. Danach kommt so ein kleiner Slop bis halt zum Mitte von Season 1 und danach geht es eigentlich durchweg durch und gerade Buch 2, die Story-Arc bis zu Buch 3 verschlinge ich halt, wenn ich muss, auch an einem Tag, weil es einfach so gut ist, weil es so gut geschrieben ist, weil die Charaktere so gut sind und jedenfalls großer Avatar-Fan hier. Und dementsprechend schauen wir uns doch mal so ein bisschen was an, was wir denn bekommen werden. Wir haben die Produktpalette bekommen, wir haben einen kleinen Einblick schon mal in die Mechaniken bekommen, was ja ein sehr großes Thema war. Wie funktioniert Water, Air, Fire und Earthbending? Und dementsprechend schauen wir uns das mal erstmal an. Wir haben diesmal zwei Set-Symbole in dem Set. Wir haben einmal das TLA Expansion Symbol, wo man Avatar Aang, den Main Character aus der Serie, silhouettenmäßig sieht. Und das zweite, das ist TLE, das ist das Expansion-Symbol für unter anderem eben Jumpstart, aber auch für Commander-legale Karten. Und genau das ist es eben, es sind Eternal-legale Karten, also für Legacy, Vintage und Commander hauptsächlich gedacht. Sie kommen nicht in Modern, sie kommen nicht nach Standard und dementsprechend ist das ein ganz guter Indikator für euch zu sehen, welche Karte jetzt wohin gehört. Das ist symbolisiert durch den Gleiter von Aang, also diesen aufgefächerten Fluggleiter, woran sich Aang hängen kann und dann Luft bändigen kann, um somit zu fliegen. Wir haben die Produktpalette folgendermaßen. Wir kriegen natürlich Playbooster, wir kriegen natürlich Collector-Booster. Ich habe eben schon gesagt, wir kriegen auch Jumpstart-Booster, was wir, glaube ich, seit Foundations nicht mehr bekommen haben. Ebenfalls seit Foundations nicht mehr bekommen haben wir eine Beginner-Box. Das wird auch wieder ganz spannend sein. Und ich glaube, ist auch eine ganz gute Abwechslung zu zum Beispiel den Starter-Decks, die wir zu Final Fantasy bekommen haben. Starter-Decks sind 60-Karten-Decks, die man so direkt gegeneinander spielen kann. In der Beginner-Box, wie auch eben bei Foundation, sind Jumpstart-Halbdecks drin, sodass man quasi aus dieser Box mehrere Decks bauen kann, also einfach zusammenmischen und dann loslegen kann. Und ich persönlich finde, die Beginnerbox, die hat ein breiteres Feld meistens an Themen. Also ich kann meine Beginnerbox, die ich auch hier noch im Regal hinter mir habe, jederzeit rausholen und kann auch als erfahrener Magic-Spieler neue Variationen ausprobieren. Man kann sehr lange damit Spaß haben. Hingegen, ich denke, die Starter-Decks, die sind schon okay, die haben einen ganz guten Flow, aber sind darüber hinaus jetzt nicht wirklich, man hat immer das gleiche Erlebnis. Also in dem Sephiroth gegen Cloud Starter-Deck zum Beispiel, du hast halt nur die Variante, die Karten zu tauschen oder die Decks zu tauschen mit deinem Gegner und das war's. Und ich finde, die Beginner-Boxen sind dahingehend halt einfach so ein bisschen, haben mehr Langzeit. Also das würde sich deutlich besser eignen für jemanden, der einmal Magic the Gathering kaufen will und danach nie wieder, weil da eben verschiedene Varianten eben drin sind. Darüber hinaus kriegen wir, wie auch in Spider-Man, Szenenboxen. Das sind, man könnte sich vorstellen wie analoge Secret Airdrops. Das heißt, da werden 6 bis 9 Karten, müssen wir gleich mal genauer nachschauen, drin sein, die eben zusammen eine Szene ergeben. Das Ganze kommt dann mit einem Aufsteller. Darüber hinaus kriegen wir noch ein Bundle, also einfach nur eine Sammlung von Playboostern. Und nochmal ganz speziell Commander Bundle. Was hier ausfällt, sind Commander Decks. Und das ist was, das hatten wir schon bei Spider-Man so ein bisschen kritisiert, bei den ersten Karten, die wir da gesehen haben. Warum kein Commander Deck? Ich habe das Gefühl, Universal Beyond bietet sich am besten an, um eben Commander-Spielern so ein bisschen die Lieblingscharaktere aus anderen Franchises zu nehmen und Decks drumherum zu bauen. Natürlich, das Mainset wird viele Legendaries haben. Man kann auch, wie was wir jetzt bei Final Fantasy auch gesehen haben, abseits vom Mainset gute Commander-Decks drumherum bauen. Also Wandering Minstrel zum Beispiel in meinem Fall kommt mir sofort rein als ein sehr spannender Commander. Dennoch bleibt so ein bisschen die Frage offen, wenn man so ein Commanders-Bundle kauft, da kommen wir auch später zu, kann man daraus effizient ein Commander-Deck bauen? Ich würde sagen, nein, aber wie gesagt, da kommen wir noch später zu. Das ist erstmal die Produktpalette, die wir bekommen haben. Also nicht wirklich was Neues. Universal Beyond hat ja sehr häufig diese Szenenboxen für Sammler. Die anderen Sachen sind dann doch relativ basic. Aber wir haben so ein paar mechanische Inhalte noch bekommen. Natürlich die verschiedenen Bändigungsarten. Und wir haben ja zum Beispiel schon bei Avatar Aang der Karte gesehen, dass für ihn, damit er umflippt in Aang Master of Elements, dass wir da eben sowohl Waterbending, Earthbend, Firebend und Airbend in einem Zug machen können, oder zu machen müssen, dann eine Karte ziehen und dann können wir ihn eben flippen. Und das ist halt eben die Frage, okay, wie aufwendig wird es sein, diese verschiedenen Bändigungsformen abzudecken? Ist das was potenziell constructive playable ist oder ist das mehr so ein Theme, worüber man ein Commander-Deck baut? Und jetzt haben wir so ein bisschen eine halbe Antwort. Kurz gesagt, wir hatten so ein bisschen ja schon spekuliert, was es bedeuten wird. Wir hatten so ein bisschen geliebäugelt mit, dass es eine Element-Bend-Mechanik-Keyword geben wird und eine Bend-Ding, wo das eine das andere irgendwie bezahlt. Tatsächlich ist es ganz anders. Also ignoriert das Video, was wir damals rausgebracht haben. Und zwar sind es 4 individuelle neue Mechaniken, die aber natürlich ja irgendwo auch schon mal eben gab. Wir haben zum Beispiel Airbending auf Upper Steadfast Guardian, ein 4-Mana, 3-4 Legendary Creature Bison Ally mit Flash und Flying und dem Rules-Text. When a pair enters, air bend any number of target non-land permanents you control. Whenever you cast the spell from exile, create a 1-1 white ally creature token. Und dazu eben der Reminder-Text, was macht Airband jetzt? Also wir können jede Anzahl an Non-Land Permanents eben airbenden, was heißt, wir exilen die. Und solange sie im Exile ist, können wir sie casten oder kann der Owner die casten für 2 Mana anstatt der Mana-Kosten. Sprich, wenn ihr ein, sagen wir mal, 3 Mana 3-3 oder 2 Mana 2-2 oder irgendeine andere Kreatur habt, könnt ihr eben zum Beispiel Upper spielen, Flash, alle eure Karten exilen und anstatt dann die Casting-Kosten aus dem Exile nochmal zu zahlen, zahlt ihr einfach 2 generische. Das macht Upper halt so ein bisschen zu einer Board-Protection-Karte, was eigentlich ziemlich cool ist. Wir haben so natürlich, der krasseste Effekt ist halt so Teferi's Protection in Commander, aber hier halt eben die Möglichkeit zu haben, alle eure Permanents ja zu schützen vor zum Beispiel einem Boardwipe, also Upper selbst würde dann in dem Szenario sterben. Aber es ist halt eine Schutzmechanik, aber es ist auch eine Flicker-Mechanik, denn die Möglichkeit eben, die Ability von Upper ist eine Enter-Ability, das heißt, wenn man sein Deck darauf aufbaut, dass man alle Sachen flickern kann, sprich Exilen wieder ins Spiel bringen kann, dann ist sowohl Airband eine sehr gute Mechanik, als auch Upper eine sehr gute Karte, weil wenn man Upper bounced und dann wieder ausspielt, dann kriegt man wieder diese Airband-Mechanik. Das gibt all deinen Permanenten, wenn du dann willst, eben die Möglichkeit für 2 Mana wiedergespielt zu werden. Das heißt, sie kriegen wieder diesen Enter-the-Battlefield-Effekt. Sie kriegen wieder die neuen Effekte eben dazu. Sie sind gleichzeitig geschützt vor Boardwipes. Es ist natürlich nicht Straight-Up-Flicker, also jetzt nicht wie Ghostly-Flicker oder Ephemerate oder sowas, dass sie ins Exile kommen, sofort wieder rein. Man muss diese 2 Mana zahlen, was wahrscheinlich ein Schutzmechanismus ist, gerade für ja Standard und Constructed Play, weil sonst könnte so Flicker-Mechaniken können sehr schnell ziemlich broken werden, gerade mit so Sachen wie Warp, was wir bei Edge of Eternity hatten, wo man eine Karte günstiger ausspielen kann, dann könnte man sie airbenden in dem Fall. Das heißt, man nimmt sie in Exile, man könnte sie dann wieder ausspielen für diese Airband-Kosten von 2 generische und müsste dann nicht mehr die Kreatur exilen von der Warp-Ability. Und da wird es auf jeden Fall spaßig zu sehen, wie man dann mit Airbending dann arbeiten kann. Also Flicker-Effekte sind schon immer, sind sehr beliebt, deswegen, ich finde sie auch ziemlich cool tatsächlich, die Synergien, die man damit hat. Aber sie können halt auch eben sehr schnell zu sehr broken Mechaniken sorgen. So zum Beispiel Rakdos-Scam in Modern damals, wo man mit Grief und einem, wenn diese Kreatur stirbt, bringen sie wieder zurück ins Spielfeld. Das war eine Art von schwarzen Flicker. Das muss natürlich vorher quasi irgendwie eine Regelung geben, dass die Kreatur auch stirbt. Was ich damit sagen will, mehrere Enter-the-Battlefield-Effekte in einem Zug zu bekommen durch solche Effekte, kann durchaus ziemlich stark sein. Aber es ist nicht die einzige Bending-Fähigkeit, die wir haben. Wir haben auch Water-Bending, so zum Beispiel auf Katara, Water Tribes Hope. Eine 5 Mana, 2 generische, ein weißes, ein blaues, also 2 blaue, für eine 3-3 Legendary Creature Human Warrior Ally mit Vigilance und der Fähigkeit, wenn Katara enters, create a 1-1 White Ally Creature Token und dann Water Band X. Das heißt, man aktiviert diese Fähigkeit, indem man X Mana zahlt und dann passiert folgender Effekt. Creatures you control have base power and toughness XX until end of turn, wobei X natürlich nicht 0 sein kann. Activate this ability only during your turn. Das heißt, es geht nicht als Combat-Effekt oder sowas. Und dann bekommen wir noch den Reminder-Text. While paying a mana, a waterbend cost, you can tap artifacts and creatures to help. Each one pays for one. Und das ist halt eben so ein bisschen das Ding. Waterbend, die Fähigkeit an sich, hat nichts mit Power and Toughness in dem Fall zu tun, sondern Waterbend sagt einfach nur, du kannst diese Kosten zahlen, indem du Artefakte oder Kreaturen tappst. Wir hatten ja zum Beispiel schon Yui, die hatte auch eine Waterbend-Fähigkeit und das zeigt quasi im Endeffekt, man kann eben Kreaturen dafür tappen, die man noch übrig hat, man kann auch Artefakte dafür tappen. Wichtig, die Kreaturen müssen meines Wissens nach oder üblicherweise, wenn es um diese Regeln geht, genaueres können wir erst sagen, wenn die Karte rausgekommen ist und wir den Rules-Text-Update haben, brauchen sie nicht, sie brauchen nicht ready zu sein. Sie brauchen nicht die Summoning Sickness überwältigt zu haben oder Haste haben oder sowas, weil das nicht als eine eigene Fähigkeit gilt. Man zahlt sie nur, das Tappen ist quasi die Kosten für den Effekt. Und das ist ziemlich spannend. Zum einen Katara hier bringt selbst ein Ally mit. Man könnte auch, soweit ich weiß, hat auch nichts dagegen, dass man Katara selber tappen kann, um die Sachen zu bezahlen. Sie selbst quasi kann der Kreatur eben, kann halt die Power der Masse von ganz vielen 1-1er, die man rumliegen hat, auf einen Punkt konzentrieren. Und das ist potenziell eine ziemlich starke Mechanik. Die 5 Mana und die Statline sorgt wahrscheinlich ein bisschen dafür, dass sie zu teuer ist für Standard oder Pioneer oder sowas. Trotzdem ist das halt was man auf jeden Fall beachten muss, dass Katara ein ganz guter Enabler ist, für Go-Wide-Decks eben Go-Tall zu gehen. Das heißt, man kann eine Kreaturen... Ach nee, es ist sogar Creatures you control. Okay, das ist wiederum sehr tricky, weil dann ist es halt wirklich so eine Sache, dass man auch, man sagt, ne, sagen wir mal, wir sind im Artefakt-Deck, man hat ganz viele Treasure-Token oder Map-Tokens oder andere Art von Tokens rumliegen, Junk-Tokens oder sowas. Und man tappt sie alle, um zum Beispiel den ganzen Artefakt-Token-Sub dann, die man hat, eben eine höhere Base-Power-Toughness zu geben. Das könnte schon ziemlich strong sein. Also Katara, ein relativ interessantes Design. Ich mag das Waterbend halt eben noch ein bisschen mehr aus den Kreaturen. Artefakte sind vielleicht ein bisschen random, aber das war ja von vornherein so eine Sache bei Avatar, dass die Mechaniken nicht immer hundertprozentig sich übereinstehen lässt von quasi dem, wie man es in Magic übersetzen würde. Ich finde jetzt nicht, dass Wasser irgendwas von Artefakten unmittelbar hat, aber wahrscheinlich kommt es ganz gut durch diesen Flow-Zustand. Ne? Man kann einfach alles, was man hat, irgendwie nutzen. Man zieht ja auch zum Beispiel Wasser aus irgendwelchen Gräsern oder Blättern oder so. Also vielleicht gibt es irgendwie, könnte man was wahrscheinlich lore-mäßig ganz gut irgendwie anpassen, wie man möchte. Dann haben wir natürlich Earthbending mit einer Karte, die ich sehr, sehr excited finde, und zwar Toph, the First Metalbender. By the way, ich weiß, der Hinweis kommt jetzt relativ spät in dem Video bzw. im Podcast, aber Spoiler Alert für Leute, die noch nicht Avatar The Last Airbender haben und das vielleicht noch haben wollen. Da ist die Spoiler Season vielleicht doppeldeutig tatsächlich, dass man sagen kann, hey, manche Titel geben schon ein bisschen was weg, was halt eben passiert, und wir reden natürlich über die Karten und nicht über die Plotpunkte oder wie wir da hingekommen sind, aber falls ihr da sensibel für seid, dann denkt euch euren Teil und skippt vielleicht das eine oder andere Video. Jedenfalls Toph, the First Metalbender ist ein 4 Mana, ein generisches, ein rotes, ein grünes, ein weißes, für ein 3-3 Legendary Creature Human Warrior Ally. In Rare mit dem Text, non-token artifact you control are lands in addition to their other types. Mit dem Reminder-Text, sie bekommen quasi nur den Länder-Untertyp, aber keine Basic-Land-Untertypen. Beziehungsweise der Reminder-Text sagt, they don't gain a tap-ability for Mana. Das heißt, sie haben einfach nur non-token artifacts, sind einfach nur Länder. Das ist einfach nur, ist jetzt einfach so. Das heißt, sie interagieren mit allem, was Länder zu tun hat. Und Spoiler-Alert, das hat auch was mit Earthbend zu tun. Denn der zweite Text, at the beginning of your end step, Earthbend 2. Target land you control becomes a 0/0 creature with haste. That's still a land. Put 2/1/1 counters on it. When it dies or is exiled, return it to the battlefield tapped. Und das ist ein quasi Animate-Land-Effekt. Heißt, ihr könnt natürlich eure Basic-Lands, eure Dual-Lands, was auch immer ihr habt, einfach mit 2/1/1-Marken eben ausstatten. Es wird eine Kreatur mit Haste. Nicht super relevant am Endstep, aber trotzdem ist es halt eben der zweite Teil, der halt eben das Earthbending auch zum wirklich Earthbending im Flavor-Sinn macht. Und zwar, wenn sie zerstört werden, geexilt werden, kommen sie wieder aufs Spielfeld getappt. Ich stelle mir das halt so vor, von wegen, ich werfe durch Earthbending einen Stein euch an den Kopf und ihr blockt das quasi ab. Der Stein fällt eben am Boden oder zerbröselt in einzelnen Dingern. Ich kann ihn ja trotzdem für Earthbending nutzen, indem ich die Steine wieder an mich ziehe und so weiter. Das heißt, nur weil ein Land, ein Erdstück, wenn man so will, zerstört, das heißt das nicht, dass ich es nicht noch weiter nutzen kann. Klar, es ist dann keine Kreatur mehr, es ist getappt, ich kann es nicht direkt verwenden in den Magic-Regeln, aber ich finde das eine ziemlich flavorful Ability, und natürlich die Farbausgebung von Toph mit Rot, Grün und Weiß, also so Naya, ist natürlich tailor-made für ein Commander-Deck eben um diese Ability. Ich finde es auch lustig, dass man jetzt hier auch mit dem weiteren Effekt, man muss jetzt hier nicht seine eigenen Länder opfern, man kann einfach Artefakte, die man eben rumliegen hat, da kommt dieser Metal-Band-Aspekt her. Dass man einfach random Treasure oder sowas, die man halt da hat, kann man halt eben auch zu Ländern deklarieren durch die Fähigkeit, die sie hat, oder sie werden zu Ländern durch ihre Fähigkeit und kann denen halt auch 2-1-1 Marken hier geben und angreifen. Und das finde ich ziemlich spannend. Es gibt natürlich auch andere Karten, die sagen, hey, Earthbend X, Earthbend Y, Earthbend Z. Also ganz viele verschiedene Abilities, die da eben noch mit dazukommen, die verschiedene Größen haben. Je größer natürlich, desto besser. Aber Toph scheint, gerade wenn man das mit Artefakten kombinieren möchte, nicht seine Länder opfern möchte, auf jeden Fall eine ganz gute Geschichte zu sein. Aber auch hier ist wieder ganz spannend, durch Edge of Eternity haben wir ja mit Länder-Tokens so einen generischen Weg, mehr Länder ins Spielfeld zu bekommen, falls die zum Beispiel irgendwie kaputt gehen oder als Kreaturen angreifen müssen oder so. Plus, es gibt Artefakte halt eben bei Age of Eternities, die halt eben ganz gut damit funktionieren. Auch Länder-Tokens könnten mit Toph eben erstmal ein Land sein, bevor sie dann ein Land raussuchen, was ich halt ziemlich witzig finde. Also sehr viele Möglichkeiten, mit Ländern eben zu arbeiten. Und dann haben wir natürlich noch Firebending, so zum Beispiel auf, und wieder Spoilerwarnung für Leute, die Story noch nicht gesehen haben, Fire Lord Zuko. Ein Madu, also 3 Mana, ein rotes, ein weißes, ein schwarzes für ein 2-4 Legendary Creature Human Noble Ally mit Firebending X, where X is Zuko's Power. Und jetzt der Reminder Text, was macht Firebending? When this creature attacks, add X red Mana, this Mana lasts until the end of combat. Und dann noch der weitere Text, whenever you cast a spell from exile, whenever a permanent you control enters the battlefield from exile, put a 1-1 counter on each creature you control. Das heißt, wir kriegen eine sehr interessante Art von indirektem Ramp sozusagen. Also, um bei Firelord Zuko zu bleiben, der kriegt eben Firebending X. Das heißt, wenn er angreift, seine Basis Power und Toughness ist 2-4. Wir sagen, X ist 2. Das heißt, wenn er angreift, haben wir für den Combat Step 2 Mana. Wie können wir das nutzen? Natürlich mit Combat Tricks. Am krassesten wäre es natürlich in Standard, als es noch nicht gebannt wurde, mit Monstrous Rage, weil da kriegt man den meisten Mehrwert für eben ne, ein Mana, was man irgendwie kriegen kann. Aber auch eben Burn Spells sind da unter anderem eben mit drin. Oder auch zum Beispiel eine zweite Karte, die hier mitgepreviewt wurde, Fated Firepower. Ein sehr teurer Spell tatsächlich, aber X und 3 rote für eine Enchantment mit Flash. Und dem Text, this enchantment enters with X fire counters on it. Und dann im Text, if a source you control would deal damage to an opponent or permanent an opponent controls, it deals that much damage plus an amount of damage equal to the number of fire counters on this enchantment instead. Das heißt, dass Fated Firepower Flash hat unmittelbar eben mit Firebending zu tun. Denn sagen wir mal, ihr spielt ein Firebending-themed Deck und ihr sagt, jetzt, hey, alles klar, ich komme auf, sagen wir mal, 6 rote Mana, aber nur für den Combat-Step. Dann könnte man eben nach dem Blocker, nachdem quasi der Combat geklärt ist und ihr wisst, wie viel Schaden durchkommt, Fated Firepower rein flashen für 6 Mana, das heißt, sie würden 3 Counter drauf bekommen, das heißt, alle eure Kreaturen machen plus 3 Damage zu permanenten oder zu eurem Gegner. Was ich ziemlich cool finde, also rein der Gedanke zu sagen, hey, wir kriegen temporäres Mana nur für den Combat Step. Das erinnert mich natürlich sehr an Isshin to Heaven and As One, wo Attack Triggers irgendwie doppelt triggern. Das heißt, man könnte es auch da irgendwie mit reinnehmen. Da würde halt auch eben Firebending ganz gut reinfallen, dass wenn man Zuko zum Beispiel in einem Isshin Deck spielt, dass man eben doppelt so viel Mana bekommt, was einem wieder Möglichkeiten gibt, viel Mana Instant Speed auszugeben. Es kann natürlich ein Combat Tricks sein, wie jetzt zum Beispiel Fated Firepower, kann aber auch einfach Value sein. Also wenn ihr irgendwelche Instant Speed Impulse Draws habt oder sowas, kann man das eben nutzen. Wenn ihr vielleicht das überschneidet mit Blau, könnt ihr vielleicht irgendeinen großen Card Draw Spell oder sowas nutzen. Und ich finde das ziemlich ein spannendes Design Space, auch eins, was man jetzt noch nicht so krass gesehen hat. Wir sagen ja häufig, Magic hat viele Mechaniken, die Kicker plus X sind oder diese Fähigkeit Evoke oder Warp und Evoke sind sich relativ ähnlich oder Spaceships und Vehicle sind sich nicht unähnlich und es fühlt sich alles ein bisschen samey an manchmal. Ich finde Firebending und auch Earthbending tatsächlich ziemlich eigene Flavor. Und finde ich es auch ziemlich cool. Das sind die mechanischen Seiten, die wir bisher bekommen haben. Und wir können es jetzt ein bisschen besser evaluieren, was jetzt wäre mit Avatar Aang. Er selbst würde ja firebenden. Das heißt, was schon mal ziemlich cool ist, er sagt ja, whenever you waterbend, earthbend, firebend oder airbend, draw a card. Das heißt, er ist erstmal ein 4-Mana 4-4 mit Flying, der dir 2 Mana in deinem Kopfweltstep gibt, wenn du mit ihm angreifst und du ziehst eine Karte, weil du hast dann quasi gefirebendet, wenn du das Mana bekommst. Und das allein kann schon ziemlich strong sein. Die anderen Sachen muss man dann wahrscheinlich sich so ein bisschen zurücklegen. Also sowas wie Kataras aktivierte Fähigkeit für Waterbend ist natürlich schon irgendwie spannend. Man könnte auch zum Beispiel das Mana vom Firebenden nutzen, um eben Waterbend-Abilities zu aktivieren in dem eigenen Zug. Earthbend wäre natürlich wieder so eine Möglichkeit, mehr Angreifer zu erzeugen, wenn man den irgendwie Firebending geben könnte. Und ja, Airbend ist so ein bisschen außen vor. Da weiß ich nicht, wie man das mit unterkriegt. Aber da sehen wir natürlich dann in Einzelkarten, die dann gespoilert werden, so einen leichten Überblick, was wir denn da haben. Aber das ist natürlich noch nicht alles, was wir zu Avatar The Last Airbender eben wissen. Es gibt natürlich auch verschiedenen Sammelkram. Wir haben natürlich schon die Chase-Karte von Avatar Aang schon mal gesehen, die gezeichnet wurde von dem Creator von Avatar The Last Airbender. Darüber hinaus gibt es Borderless Battle Pose Cards und davon haben wir 2 gesehen. Einmal Firelord Firelord Zuko und Katara the Fearless. Katara the Fearless, was ja auch die Promokarte war, von den letzten Messen. Einziger Mankerl, der schon ein bisschen erwähnt wurde, hey, warum druckt ihr neue Karten und lasst dann den Text aus? Aber hey, es ist ganz klar, diese Karten sind eher gedacht zum Sammeln. Sie haben auch wieder das Neon Ink Treatment und sollen halt eben, ja, sammelbar werden. Sie haben sehr prominent eben das Element vorne gesehen und wir können davon ausgehen, dass ein paar dieser Karten, die wir eben besprochen haben, gerade die von der Gang, also von den Hauptcharakteren, die werden sehr beliebte Commander sein und die wollen meistens nice Treatments haben. Dann werden wir auch Sagen bekommen und auch Borderless Double Face Sagen als Kartentyp bekommen oder als Sammelobjekt bekommen. So zum Beispiel The Rise of Sozin, ein 6-Mana Enchant mit Saga. Mit Chapter 1, Destroy All Creatures. Chapter 2, Choose a Card Name, Search Target Opponent's Graveyard, Hand and Library for up to 4 cards with that name, then exile it. That player shuffles und auf 3 flippt das Ganze in Firelord Sozin. Was ich tatsächlich ziemlich cool finde, dass sie es schaffen, Charaktere, die zum Zeitpunkt der Serie nicht mehr existieren, weil sie zu alt sind, trotzdem irgendwie eine Relevanz zu geben und zu sagen, hey, so tauchen sie eben dann doch auch im Set auf. Und Firelord Sozin hat eben die Fähigkeit, das heißt, man Legend Creature Human Noble, 5-5, Menacing oder Menace und Firebending 3. Whenever Firelord Sozin deals combat damage to a player, you may pay X. If you do, put that any number of target creature cards with total mana value X or less from that player's graveyard onto the battlefield under your control. Ist natürlich eine ganz gute Möglichkeit, das Mana, was man durch Firebending eben bekommt, direkt zu nutzen. Also wenn man nur mit ihm angreift, man hat nur einmal die Saga durchgemacht hat, kann man Mana Value 3 oder weniger Kreaturen aus dem Friedhof der angreifenden Person für sich reanimieren, was ein ziemlich cooler Effekt ist. Es gab ein bisschen Debate über die über quasi die Color Identity von dieser Saga. Denn auf der Rückseite, Firebending hat im Reminder-Text ein rotes Symbol. Und normalerweise ist die Color Identity immer determined von natürlich der Farbe der Karte, aber auch über die Mana-Symbole, die zum Beispiel im Rules-Text auftauchen. Und tatsächlich ist es so, weil es im Reminder-Text ist, ist das tatsächlich nicht so, dass das nur eine Rakdos-Karte ist. Also man kann sie auch in allen schwarzen Decks spielen, auch wenn die Karte rotes Mana erzeugt. Das ist aber, weil es im Reminder-Text steht, nicht relevant. Es gibt noch Borderless Field Note Karten, da haben wir zum Beispiel Momo, Friendly Flyer, ein Einmana Legendary Creature Lemur Bat Ally mit 1-1 und fliegend und the first non-Lemur Creature a spell with flying you cast during each of your turns cost 1 less to cast, was eigentlich ganz gut ist. Whenever another creature you control with flying enters, Momo gets +1/+1 until end of turn. Also ein bisschen Ramp, ein bisschen, hat natürlich so ein Fliegenthema, was natürlich zu Momo passt. Und es ist ein sehr süßes Treatment. Ich finde es immer so ein bisschen random, wenn einfach nur eine Foto oder ein Auge oder sowas random im Hintergrund herumfliegt. Aber ist auf jeden Fall ein ziemlich cooles Treatment. Wir kriegen aber auch noch Elemental Frame Cards. die eben das Element highlighten von eben jeder Karte, die da eben ist. Und eine neue Karte, die ich jetzt einfach mal hier mit reinnehme, wir haben natürlich auch hier wieder Katara mit dem mit so einem Wasser-Treatment, mit so einer Wasser-Border, wo auch das Waterbending-Symbol eben mit drin ist. Aber wir haben auch Redirect Lightning, eine Karte, über die ich sehr, sehr excited bin. Denn es ist ein einzelnes Rotes für eine Instant Lesson. Und da müssen wir auch noch kurz drauf eingehen. Es gibt wieder Lessons in diesem Set. Tatsächlich aber keine Learn Spells. Also wer sich an Strixhaven erinnert, es gab die Mechanik Lessons Learned, wo man quasi eine Karte hat, die eben sagt, hey, when this creature enters the battlefield, learn. Und learn heißt quasi aus deinem Sideboard, konntest du eine Lessons-Karte rausnehmen und in deine Hand nehmen. Wichtig war, bisher hatten wir nur Lessons, die Sorcery-Speed waren, also die auf Sorceries waren. Jetzt kriegen wir auch Lessons, die eben Instant-Speed sind. Und dadurch, also dieser Untertyp sagt jetzt noch nicht so viel aus, außer Flavor-Geschichten. Also zum Beispiel Redirect Lightning zeigt halt den Moment, wo Zuko eben diese Fähigkeit erlernt. Deswegen ist es eine Lesson und so sind die auch flavortechnisch aufgebaut. Aber im Großen und Ganzen hat das jetzt noch keine mechanische Relevanz für Standard. In Commander muss man eben schauen. Meines Wissens nach funktionieren Lessons Learned nicht, weil es kein Sideboard gibt in Commander. Aber vielleicht arbeiten sie da ja dran. Wir haben noch keine Mitteilung darüber. Jedenfalls, warum bin ich excited? Es ist as an additional cost to cast a spell, pay 5 life or pay 2. Und dann change the target of target spell or ability with a single target. Und das ist Deflecting Sword Text oder Bolt Band, zwei Karten, die ich lächerlich großartig finde in Commander. Ich hatte letztens erst eine großartige Möglichkeit im Stream von Uno ein Board Wipe, der vorher eine 1-1 Marke auf eine Kreatur legt und dann alle Kreaturen ohne 1-1 Marke zerstört, zu Deflecting Swatten meiner Kreatur +1/+1 in Form eines Counters zu geben und dann alle anderen zu zerstören. Das war ein großartiger Moment. Und ich liebe diese Effekte. Ich finde, 5 Leben zu zahlen, also im Endeffekt willst du diese Bolt-Band-Effekte oder Fork-Effekte willst du eigentlich nur spielen, wenn du es unbedingt sein musst, wenn du irgendwas schützen musst, um dein Board zu behalten oder um irgendwas eben, also du castest es nicht einfach so, um ein Lightning Bolt auf eine Kreatur, auf eine andere Kreatur zu leiten, sondern nur, wenn es halt einen großen Moment ist. Deswegen finde ich diese Pay 5 Life, es ist teuer, versteht mich nicht falsch, aber trotzdem immer noch so, dass ich sage, es ist auch okay. Und ich meine, für 3 Mana, da haben wir, glaube ich, üblicherweise diese Fork-Effekte, diese Boltband-Effekte, ohne dass es halt günstiger wird. Aber trotzdem ist, ich bin einfach excited für diese Mechanik, die häufiger zu haben. Und die Möglichkeit, das zum Beispiel in Standard oder Pioneer durch eine Learnability aus dem Sideboard zu bekommen, vielleicht geht das ja mittlerweile alles Instant Speed, das könnte auf jeden Fall ein ziemlich mächtiges Toolkit werden für die Zukunft, aber mal schauen. Full Art Lands gibt es natürlich auch. Wir kriegen die Upper Lands, wo Upper über verschiedene bekannte Szenarien drüber fliegt. Wir haben zum Beispiel Ba Sing Se oder dieses Fire Nation Ship aus Episode 1. Wir haben den Sumpf, wo die Sumpfbändiger leben. Wir haben diese große Arena mit den verschiedenen sehr stiftartigen Bergen vom Finale. Wir haben aber natürlich auch andere Tempel und andere Begebenheiten. Die sind wunderschön und ich freue mich mega darauf, damit so ein paar Decks auszustatten. Aber im Großen und Ganzen war es das erstmal von der mechanischen Seite. Ich habe eben schon gesagt, wir kriegen natürlich auch ein paar Karten, die entweder nur in den Beginner-Box drin sind, die dann, sag ich mal, eher darauf ausgelegt sind, eben für Einsteiger da zu sein, die einen relativ Basic-Effekt haben, wie zum Beispiel Air Nomad, ist ein 5-Mana-5-4 Legendary Creature Human Avatar Ally mit Flying und man sieht wieder am Reminder-Text von Flying, dass man da eben erklärt, worum es halt geht und dass es halt sich um Einsteigerprodukt handelt. This creature can't be blocked except by creatures with flying or reach und gleichzeitig hat auch Vigilance, das heißt attacking doesn't cause this creature to tap und other creatures you control have Vigilance. Also eine relativ basic Geschichte. Es gibt noch ein paar andere Karten, die dann doch ganz interessant sind. Aber auch hier wollen wir der eigentlichen Preview-Season nicht zu viel vorwegnehmen. Ich muss auch zugeben, ich habe noch nicht so viel mir davon eben angeschaut, weil wir halt eben gerade sehr viele Geschichten haben. Ich weiß, dass die Starterbox, die wurde auch schon teilweise auch unboxed online, also man kann sich schon angucken, was da die Karten machen. Aber dadurch, dass wir halt noch über diese Karten erst ab November so wirklich reden können, also so wirklich reden können im Sinne von, dann wird es erst relevant für Standard, für Commander, weil dann noch die Karten erst rauskommen, sparen wir uns den Rest der Previews für einen späteren Zeitpunkt auf. Und bis dahin frage ich euch, wie seht ihr das mit Avatar The Last Airbender? Was sagt ihr zu dem Line-Up, zu dem Set? Sagt ihr, hey, mir reicht das komplett als Booster-Set, das ein bisschen draften zu können, ich finde die Beginner-Box cool? Oder sagt ihr, hey, ein bisschen was mehr für Established-Spieler, wie zum Beispiel Commander-Decks, wäre dann doch ganz nett? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit wieder einem Avatar-Thema. Und zwar ganz speziell geht es um das Avatar The Last Airbender Commander-Bundle. Ein neues Produkt, was wir vorher so noch nicht bekommen haben. Wir kennen natürlich Bundles, was einfach nur, ich sage immer, das ist so ein bisschen die Boosterbox des kleinen Mannes. Das heißt, da kriegt man meistens eine bestimmte Anzahl an Playboostern eben drin und ist ein ganz guter Zwischenschritt zwischen einer vollen Playbooster-Box oder Collector-Booster-Box und halt eben einer einzelnen Boostern. Man kriegt ein bisschen mehr was für sein Geld. Darum kommt dann eine Aufbewahrungsbox und so Kleinkram. Der Kleinkram wurde bei den Bundles immer weiter zurückgecuttet, was schade ist, aber nicht das Thema. Und jetzt kriegen wir halt eben Commander-Bundle. Es sieht optisch sehr aus wie das Foundation Starter Collection Set. Der Preis ist, wir haben natürlich den MSRP. Der in Dollar ist es 109,99 €. Das ist der MSRP, jetzt natürlich im amerikanischen Raum. Im Deutschen, man kann es auch schon vorbestellen. Und zum Beispiel Games Island hat es für 99,99 €, wobei aber die erste Bestellung quasi schon abgelaufen ist, wo man halt sagen kann, okay, das hat sich schon genügend Leute unter den Nagel gerissen. Bei JK Entertainment habe ich auch mal nachgeguckt, da kostet das derzeit 184 €. Also wir haben wieder so ein bisschen Preisinflation bei einem beliebten Produkt. Und ob das jetzt ein Produkt für dich sein könnte, das besprechen wir halt jetzt eben in diesem Segment. Wir schauen erstmal rein, was überhaupt so drin ist. Bundle-typisch hat es 9 Playbooster, es hat einen Collector-Booster mit drin, es hat 5 Non-Foil-Promo-Cards, wobei 3 immer die gleichen sind in diesem Commander-Bundle. Wir haben 15 Foil-Basic-Lands und 15 Non-Foil-Basic-Lands, wobei bei beiden von denen sind jeweils 5 Upper-Lands mit drin. Das heißt, ihr kriegt von den 15, also insgesamt 30 davon, gibt es 10 Full-Art-Länder, jeweils eins davon in Foil. Und dann das andere Non-Foil. Darüber hinaus gibt es noch ein Click-Wheel, von dem ich ja eigentlich ganz begeistert bin. Es ist ein bisschen obsolet geworden, wenn man mal ehrlich ist, weil in der Commander-Runde nutzt man meistens ein Tablet oder halt irgendeine Art von eben Smartphone, um eben drauf zu tippen. Ich persönlich mochte die eigentlich immer zu nutzen. Es ist ein ganz guter Kompromiss zwischen einem Würfel, wenn man zum Beispiel im Local Game Store eben zockt. Ein Würfel kann man halt umkippen und dann weiß man nicht, was es drin ist. So ein Commander-Click-Ding. Es ist hochwertig, es ist cool, es ist ein sehr satisfying Klickgeräusch, wenn man es halt so umdreht. Es geht hoch bis 99. Also es ist ein cooles Ding und ich wäre nicht abgeneigt, sowas irgendwie mal in die Hände zu bekommen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, es ist nicht der Main-Aspekt von dieser Box. Meiner Meinung nach, und so wie sich das liest, der Main-Aspekt ist, sind die 9 Playbooster und das eine Collector-Booster-Box. Es ist so ein bisschen auf einer Wellenlänge mit den Gift-Bundles, die man teilweise drin hat. Da waren meines Wissens auch Collector-Booster eben drin. Und dann bleibt quasi nur noch die Frage, was sind denn diese Promokarten? Und wir haben auf der Produktbeschreibung von Games Island nochmal einen Breakdown, was alles eben drin ist. Und es sind 5 Promokarten, die man in dieser Box bekommt. Insgesamt gibt es 10 mögliche. 3 davon sind aber immer gleich. Und das ist natürlich ein Solring, ein Arcane Signet und ein Swiftfoot Boots. Relative Commander-Staples, die man halt auch so auf jeden Fall kennt. Das heißt, es ist schon mal gut zu wissen, dass wenn man diese Commander-Collection oder diese Commander-Bundle kauft, dass man auf jeden Fall ein Arcane Signet und einen Solring bekommt. Ich gehe mal sehr stark davon aus, in einem Artwork, was eben im Avatar-Universum ist. Wir haben die Karten noch nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Wir wissen halt nur, dass die von dieser Produktbeschreibung eben drin sind. Zwei davon sind quasi random, was auf der Games Island-Seite beschrieben wird als Klassiker-Zauber. Kann alles sein. Die Frage ist halt, von welchem Wert gehen wir davon aus? Wahrscheinlich im Laufe der Preview-Season werden wir sie all die Karten revealed bekommen. Wir wissen derzeit noch nicht, ob es halt, also wahrscheinlich Klassiker-Zauber heißt, dass es so Karten sein werden wie, keine Ahnung, Lightning Bolt, Brainstorm, Counterspell, so die ganzen Basic-Karten, die wir halt auch häufig schon in Secret Lair Drops bekommen haben. Und die wird es halt dann eben random in dieser Collection geben. Dann halt eben die 30 Länder, die sind nett, aber im Großen und Ganzen nicht wirklich den Preis wert. Und dann eben dieses Klick-Lebenspunkte-Zähler, was wir schon machen. Und natürlich die Aufbewahrungsbox, das muss man auch noch dazu sagen. Man kann diese Box eben dafür nutzen, um seine Sammlungen zu storen. Ab einer gewissen Größe von Sammlungen ist es nicht ein effizientes Aufbewahrungsmittel. Also man kann natürlich 20 von diesen Bundle-Boxen haben oder alle seine Karten reinsortieren, aber ab einem gewissen Punkt in der Sammlung hat man diesen Schritt, glaube ich, überschritten. Glaube ich, dass sich das lohnt? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ich finde, selbst günstigere Preise wie bei Games Island von 99,99 €, und das ist schon, wo ich sage, das geht über den eigentlichen Sinn von einem Bundle hinaus, wo ich sage, hey, das ist was, was natürlich schon mehr Geld ist als ein random Booster, aber auch nicht so ein signifikantes Investment ist, wie eine Booster-Box zu kaufen oder Collector-Booster-Box zu kaufen. Da sagt man schon, okay, ich habe wirklich Bock auf dieses Set und ich will auf jeden Fall eine signifikante Anzahl an Karten aus diesem Set haben. Das ist für mich so der Punkt, wo ich darüber nachdenke, eine Booster-Box mir zu organisieren oder zu kaufen. Und dahingegen, finde ich, ist das Commander-Bundle so ein bisschen abseits davon. Also, so wie es sich für mich anhört, ist das Commander im Commander, in der Commander-Bundle komplett auf diese fünf Karten, auf diese fünf Promos zurückzuführen, wovon drei immer gleich sein werden und zwei random von 10 möglichen. Dieser Random-Aspekt gefällt mir gar nicht. Ich würde sagen, bei so einem Preis, gib mir die vollen 10 oder mach von vornherein nur 5. Ich mag diesen Gambling-Aspekt nicht so wirklich, weil wenn Leute wirklich diese Promokarten aus der Box haben wollen, incentivize, dass die Leute eben mehr von, also noch mehr Bundles zu kaufen, als sie vielleicht brauchen. Und ab dem Zeitpunkt wäre es wahrscheinlich sinnvoller, das Geld halt irgendwie in eine Boosterbox zu investieren, wenn man wirklich dann, weil ein Großteil, also ich würde sagen, 80-90% der Box oder des Wertes der Box besteht halt eben aus den Boostern, die da drin sind. Und da muss man sich halt fragen, würde man das Geld für Booster ausgeben? Wenn ja, kann man sich's mal anschauen, wenn's dann noch available ist. Und wenn nein, dann ist es auch, glaube ich, nicht das Produkt für einen selbst. Und ich freue mich über die Treatments. Ich finde halt, wenn man gerade in Local Game Stores so Special-Versionen von Karten, die alle brauchen, die alle haben wollen, halt eben bekommen kann, ist das eine coole Geschichte. Ich bin dennoch ein bisschen sad darüber, dass wir halt eben nicht Commander-Decks bekommen. Gerade mit den Bending-Sachen, die wir im Segment vorhin beschrieben haben oder im Video vorhin beschrieben haben, hätte sich das irgendwie angeboten. Wie wäre es mit einem coolen Air-Bending-Commander oder einem Earth-Bending-Commander oder einem Fire-Bending-Commander und einem Water-Bending-Commander, was man halt irgendwie, wo man schon so Blaupausen gehen könnte. Ein Produkt bei den Commander-Decks, was ich wirklich vermisse, sind die Starter-Commander-Decks. Man könnte ein relativ basic Blink-Deck mit Airbending, ein Artefakt-Deck mit Waterbending, ein Lands-Meta-Deck mit Earthbending und halt eben so ein Attack-Metas mit Firebending irgendwie bauen. Und das halt eben für 20 € oder sagen wir mal 30 € eben in die Local Game Stores bringen. Und du hättest direkt eine Beginnerbox, Starter-Commander-Decks und halt dann auch eben die ganzen Karten, die Treatments von den Staples, die man eben braucht. Und ich glaube, das würde das Lineup ein bisschen essentieller ergänzen als das, was wir jetzt hier bekommen haben. Ich finde es ein bisschen schade, dass das so promoted wird als Commanders Bundle. Weil das irgendwie so ein bisschen, hat so ein bisschen diesen Charakter von, hey, das ist was für Commander-Spieler. Aber im Endeffekt, das Einzige, was wirklich nur für Commander-Spieler sind 5 Karten, wobei 3 davon gleich sind und sind Staple-Karten, die ihr höchstwahrscheinlich in euren Ordnern habt. Das heißt, dann ist die Frage, ist dieses Commander-Bundle für euch was, wenn ihr wirklich, wirklich, wirklich Avatar-Versionen von diesen drei Karten haben wollt und ihr sie halt nicht bei Card Market oder so einzeln kaufen wollt. Und ansonsten ist halt der größte Teil dieses Bundles ist halt wirklich eben diese Play-Booster und das eine Collector-Booster, was halt immer Gambling ist. Also gerade Collector-Booster sind halt extrem High-Risk, extrem High-Reward. Also würde ich es beschreiben. Und das ist halt immer so ein bisschen was, wo ich sage, okay, eher schwierig. Und um so ein bisschen mein Fazit schon mal zu sagen, ich glaube nicht, dass das Commander Gift Bundle sich wirklich lohnt für Leute, die casually was haben wollen, um ihre Commander Collection aufzubauen. Ich glaube, wenn du Avatar-Mega-Fan bist und zum Beispiel zum ersten Mal in Magic durch Avatar The Last Airbender reinkommst, dann lohnt sich eher die Beginnerbox und vielleicht ein Jumpstart-Packs, weil man da halt eben schneller reingehen kann. Das Commander-Bundle im schlimmsten Fall hast du danach nicht mal irgendwas, was du wirklich spielen kannst, weil die Inhalte aus den Boostern ist random. Du hast natürlich Länder, aber also es sind halt 30 Länder, was halt kriegst du neben Local Games, wenn du danach fragst, umsonst. Die Promokarten sind halt nett, aber man sollte, glaube ich, keine 100 Euro für Promokarten ausgeben. Und dann ist halt am Ende des Tages bleibt es halt, es ist für 100 bis 180 Euro 9 Booster plus ein Collector Booster und ein paar Promokarten. Ein bisschen enttäuscht bin ich dahingehend halt eben schon, gerade eben, weil es halt als Commander-Bundle akzeptiert oder promoted wurde. Ich hätte mir da eher gewünscht, dass man dann auch wirklich, wie das alte Commander-Arsenal, eine wirklich große Sammlung an vielleicht Karten hat, die zu den Themes passen, wie zum Beispiel die verschiedenen Banding-Sachen, dass du ein paar Sachen drin hast, die mit Flicker funktionieren, die mit Waterbending funktionieren, dass du einfach so ein paar Avatar, The Last Airbender, Art Treatments für Staple, für diese Karten eben bekommst. Ein Crucible of Worlds im Avatar, The Last Airbender Stil so zum Beispiel. Oder man könnte da halt auch so ein paar Sachen reinkommen, die mit einer Sicherheit kannst du wahrscheinlich halt als Secret Ledger bekommen, kommen werden. Und dahingehend muss ich wirklich sagen, gerade zu den Preisen, also als ich wirklich 184 Euro gesehen habe, da ist es mir wirklich aus dem Gesicht gefallen in der Vorbereitung dieser Folge. Das sollte man auf gar keinen Fall zahlen. Und wenn man es wirklich will, wäre so nicht deutlich, es sollte nicht wirklich teurer als 99 Euro sein oder vielleicht 110 Maximum. Und das ist halt wirklich was, wenn man wirklich diese Booster haben will und nicht auf einem anderen Weg das haben möchte. Aber ja, das sind soweit alle Informationen, die wir zum Commander Gift Bundle haben. Ich finde das ein bisschen, wie gesagt, enttäuschend. Ich finde, das wäre eine super Möglichkeit gewesen, noch ein paar Starter-Commander-Decks irgendwie rauszubringen, gerade weil sich das halt an neue Leute richtet und weil die Themes bzw. die Mechaniken von den Banding-Sachen sich dafür hergeleitet hätten. Man hätte das auch gut, wenn man dann ein Pre-Release gespielt hat oder sowas, Karten aus dem Pre-Release in diese Starter-Commander-Decks einfließen lassen können. Also sagen wir mal, du hast einen Violet Zuko gezogen für dein Starter-Commander-Deck, so, dann wäre es halt irgendwie cool, das halt dann auch einfließen zu lassen. Und das ist es alles nicht. Es ist eine abgewandelte Version von dem normalen Bundle mit ein paar Promos obendrauf. Ja, wir werden sehen, was die Treatments bringen. Aber natürlich die Frage an euch, wie findet ihr das Commander-Bundle? Findet ihr das Konzept, so eine Booster-Box zu haben, die so ein bisschen was extra für Commander-Spieler hat, irgendwie spannend und man sollte das noch irgendwie erweitern? Was würdet ihr euch wünschen bei sowas? Was habt ihr gedacht, als ihr das Produkt zum ersten Mal gesehen habt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit dem State of Design 2025. Wir kennen das Mark Rosewater. Seit 2005 bringt er jährlich diese Artikel raus und schaut sich die letzten paar Releases an, die es im Magic the Gathering eben so gab. Für uns bedeutet das jetzt im Konkreten von Bloomburrow bis Final Fantasy. Das heißt, wir schauen uns diese Sets eben genauer an. Es gibt zu jedem Set so ein paar positive Punkte, ein paar negative Punkte und zu guter Letzt eben ein Lessons Learned, also welche Lessons man eben davon mitgeht. Und gerade eben schon gelogen, reden wir mal allgemein über die Sachen, die sie da hervorgestellt haben. Ich gehe nicht so tief rein, es geht mehr so um die generellen Vibes. Und dahingehend sagt er als Highlight, we did a good job at finding our roots. Und das geht, glaube ich, so ein bisschen drauf ein, dass wir jetzt mit eben Universe Beyond Booster Sets und halt diesen ganzen, ich sag mal, Head-Sets oder Gimmick-Sets, die so ein bisschen Outlaws of Thunder Junction, Aether Drift, so diese ganze Geschichte, dass sie jetzt wieder auf dem Weg sind, wo wir mit Foundations, Tucky Dragonstorm und auch in gewisser Weise Final Fantasy wieder so ein bisschen zurück zu diesem traditionelleren Bild von Magic eben dazukommt. Dass man da halt eben merkt, dass jetzt halt Universes Beyond der treibende Faktor ist und dass wir jetzt mehr Magic-Sets, die Magic sein können, haben können. We made new settings that felt deep and immersive. Bloomborough und Duskmourne waren halt verschiedene ja, Töne, die sich aber in Magic halt ganz positiv eingefunden haben. Was ich auch unterschreiben würde. Also vielleicht Bloomborough mehr wie Duskmourne. Duskmourne hatte dann schon sehr, für mich ein sehr weirdes Gefühl mit der Plane, die aber ein Haus ist. Und halt dieser 80er-Jahres-Stil, der war mir auch ein bisschen zuwider. Aber trotzdem, Bloomborough würde ich auf jeden Fall unterschreiben, dass da ein bisschen was da ist, wo man sagt, hey, da würde ich gerne mehr von sehen. We found a lot of valuable design space in tweaking known things. Er sagt halt hier so ein paar Mechaniken, die halt Entwicklungen sind von bisherigen Sachen und dass es halt eben gut ist, Verbesserungen dann zu haben durch kleine Veränderungen. We also found some new things too. Er sagt dann hier eben sowas wie Gifting, also Gift-a-Card, Rooms, Start Your Engine, sind eben komplett neue Designs. Wir können da wahrscheinlich unterschiedlich drüber reden. Ich finde zum Beispiel Giftings, finde ich cool als ja, Mechanik, also sowas auch wie Miss Bumbleflower Decks, die spielen da ja sehr aggressiv mit. Rooms wiederum, die kommen mit sehr viel Rules Baggage, das halt nicht sehr sinnvoll ist, wenn du es einfach nur spielst gerade. Zum Beispiel, wenn du ein Room Enchantment flickerst, sind beide Türen wieder geschlossen und du musst halt die trotzdem wieder öffnen mit den Mana-Kosten. Das ist ein bisschen weird. Und Start Your Engine finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht als Mechanik. Diese Play-Aid-Karte ist natürlich ein bisschen komisch, aber im Großen und Ganzen hat es, ich glaube, was viele Leute missverstanden haben, ist, dass es bei Start Your Engines geht es nicht um Geschwindigkeit. Das ist keine sehr schnelle Mechanik, aber es zeigt so ein bisschen dieses Racing. Okay, ich bin bei Speed 3, Speed 4 und ich fand gerade im Limited war das schon was, was man bei Aether Drift gemerkt hat, dass du so, wenn du dein Deck darum gebaut hast und dein Gegner hat auch eine Start Your Engine mit drin, der zuerst auf Max Speed kommt, der fühlt sich weiter nach vorne an, wie eben jemand, der noch auf Stufe 3 ist. Und es ist schon so ein bisschen, okay, wer kommt als schnelles dahin, auch wenn das 3, 4, 5 Züge dauert. We are pretty good at making limited environments. Das würde ich auch mit zustimmen. Die letzten Limiteds, die waren allesamt meiner Meinung nach ziemlich gut. Ich bin jetzt kein großer Limited-Spieler, muss ich auch dazu sagen. Also ich drafte, wenn es hochkommt, vielleicht so einmal ein Set. Meistens ist es halt der Pre-Release oder wenn man irgendwas anderes mit aus Boostern eben zieht. Aber im Großen und Ganzen, was man so feedbackmäßig eben hört, ist, dass es ziemlich cool ist. Wie reich sich ein Limited Environment eben fühlt, was man alles mittlerweile eben drin haben kann in einem Set oder in einem Spielformat, was sich nur aus Boostern empfindet. Lessons, jetzt allgemein aufs Jahr gesprochen, Magic is at its best when recontextualized the tropes we're working with. Was sie hier so ein bisschen sagen, was Mark Rosewater hier so ein bisschen sagt, ist, dass wenn sie nicht die, ich sag mal, low-hanging fruits nimmt von einem Thema. Das beste Beispiel, wo es meiner Meinung nach gefühlt hat, wo es besser funktioniert hat, Duskmourne, und wo es schlechter funktioniert hat, Aether Drift. Du hast halt irgendwie so ein bisschen gemerkt, Duskmourne hatte dann doch noch eine tiefergehende Geschichte dahinter über Vol'garvoth, über wie sich das dann entwickelt hat, wer die Survivor eigentlich sind, wohingegen bei Aether Drift hatte man nicht wirklich das Gefühl, dass das Racing-Team von Chandra groß irgendwie rauskam. Und das ist halt so ein bisschen dieses Trope-Ding, was er meint. Also Magic muss halt Tropes, wenn sie es verwenden, wirklich ownen. So wie zum Beispiel Edge of Eternity, wo sie das Space Opera-Theme nehmen, aber es ernst nehmen, es in einer ernstzunehmenden Welt routen und halt auch eben die Charaktere drumherum bilden, die dann das Set auch aufreichern, als das, was wir zum Beispiel bei Aether Drift gesehen haben. We need to be better at supporting our themes downstream of our design. Und da geht es so ein bisschen darüber hinaus, dass es halt darum geht, dass innerhalb eines Sets zum Beispiel es ziemlich einfach ist, zum Beispiel ein Otter-Deck in Bloomborough zu bauen, aber dass es dann eben mit dem nächsten Set und mit dem nächsten Set und mit dem nächsten Set jetzt nicht so viel vom Otter-Deck übrig bleibt, wenn man dann da drin bleibt. Und dann der letzte Punkt von den, ich sag mal, negativen Punkten oder von den Lessons, die sie lernen, we need to be aware of complexity creep. Und das ist definitiv ein Punkt, den ich unterstützen würde. Alleine, was wir jetzt gerade in Standard haben. Wir haben natürlich auch ein längeres Standard, muss man auch sagen. Die Rotation ist jetzt zum ersten Mal oder zum letzten Mal dieses Jahr passiert in dem alten Zyklus. Jetzt haben wir erstmal bis 2027 alle Sets, die jetzt drin sind. Und da wird es natürlich schwierig, wenn du dann dein Play-Aid-Token von Start Your Engine und vielleicht deine ganzen Offspring-Tokens aus Bloomborough oder von verschiedenen Sachen, wenn du deine Room-Update-Tokens brauchst, dann vielleicht eine Warp-Zone oder sowas für Edge of Eternity-Karten. Das wird alles sehr eng irgendwann. Und es fällt dann auch schwierig, das so ein bisschen zu überblicken. Er geht dann daraufhin eben so ein paar eben Sets durch, wo mich halt tatsächlich so ein paar Sachen, also ich gehe jetzt nicht über jedes Set einmal durch. Wir hatten natürlich eben eine Bloomberry, was halt eben das Worldbuilding war super, die Mechaniken waren super, das mechanische Thema Tiere war sehr beliebt. Was nicht so gut funktioniert hat, ist, dass die Limited war ein bisschen zu sehr auf einen Trope. Also du hast halt entweder Hasen gespielt, aber dann auch nichts weiter. Da war jetzt nicht so viel eine Mischung drin, was wir zum Beispiel bei anderen Sets haben. Da waren viele Tiere dabei, die jetzt nicht wirklich Support gesehen haben. Und es gibt halt so ein paar Sachen, die einfach ein bisschen schwach ausgeführt worden sind. Also er sagt jetzt hier, Bird, which all flew in a set that had a non-flowing matters theme, was contradicted. Und das ist halt eben dann manchmal schwierig so. Kommen wir weiter zu Duskmorn, wohingegen das Set eigentlich ein ganz guter Success war. Also das Feeling von dem Set, sagt er hier aufgrund von Feedback, ist positiv gewesen. Die ganzen Synergien haben zu einem sehr interessanten Limited-Format geführt und der Kontrast zu Bloomborrow war halt was er hervormacht, dass halt Magic großartig macht oder was eben Magic great macht. Ich würde da so ein bisschen konträr gehen, weil ich nicht finde, dass es einen sehr guten Eindruck gemacht hat, Bloomberry und danach direkt das Mond zu haben. Ich weiß, was er meint, mit dass man das Spektrum eben darstellt, von wegen, hey, Magic kann das sein, aber auch das. Aber es gibt dann auch so ein bisschen eine Varianz, wo man denkt so, ja, was ist das eigentlich Magic? Lessons, die sie drin haben, ist, dass der 80s-Horror-Theme fühlt sich ein bisschen zu forciert an und hat sehr abgelenkt von dem Vibe des Sets, was ich auf jeden Fall zustimmen würde. Also über jede Sneaker oder Brillengläser oder 90s-Reference auf Ghostbusters und Co. Ging mir jedes Mal so ein bisschen das Gefühl verloren, worum geht es hier eigentlich? Was ist mit Valgavoss? Was ist seine Story? Was hat's mit dem, was ist der Balloon Man, The Funny Balloon Man oder sowas, eben zu tun? Und das sind alles Designs, die ich mag. Also ich mag Valgavoss, ich mag auch die Overlords. Ich habe nie ganz verstanden, was diese verschiedenen Gebiete sind. Also die Murktide und diese ganzen anderen Geschichten, die da mit drin sind. Und das spielt auch so ein bisschen den nächsten Punkt mit ein. Players had some issues with one of our set's creative choices. Dann schon so ein bisschen, also er hat das so ein bisschen verglichen mit wie Kamigawa, Neon Dynasty und Brothers War, dass so ein Science-Fiction-Feeling haben. Duskmorn war halt so ein sehr modernes Set mit Sneakers, Jeans, Baseball-Bats und das war halt nicht so viel Fantasy mit drin ist, wo ich auf jeden Fall d'accord gehen würde. Also ich finde, Duskmorn, es kann ja diese modernen Elemente haben, aber vielleicht ein bisschen weniger auf so 80s-Tropes irgendwie fokussieren können, aber naja. Dazu über hinaus, der letzte Lesson learned, dass er hier sagt, ist, dass es ein bisschen viel hatte. Also es hatte ein Enchantment-Theme, Rooms, Manifest Dread, Eerie, The Return of Delirium, Impending, Glimmer, Survival, Overlords. Also sehr viele Themes, auch mit einem Graveyard-Theme noch dabei. Ist halt manchmal ein bisschen zu kompliziert, was wieder Complexity Creep geben würde. Magic Foundations war auch dieses Jahr. Und im Großen und Ganzen, um schnell drüber zu gehen, was ich sehr schön finde, ein positiver Punkt, der er sagt, das ist Meat and Potatoes Magic. Das war, glaube ich, das, was mir am meisten gefallen hat von Foundations, dass sich mit Foundations-Karten spielen, sich angefühlt hat wie, hey, das ist what it's all about, basically. Also da hast du nicht irgendwelche Mechaniken, die du dir erstmal dreimal durchlesen musst. Jeder ist so mehr oder weniger schnell on board, worum es geht. Die Themes und die Karten, die waren stark, also sowas wie Omniscience, aber auch leicht verständlich, was ich einen sehr großen Positivfaktor finde. Und im Endeffekt ist es halt großartiges Set gewesen. Also der erste positive Punkt, what a core set should be, halt eben ein guter Einstiegspunkt. Und die negativen Punkte sind, ich würde mal sagen, ein bisschen mehr Meta. Also der erste ist, some players were nervous about certain cards being legal for 5 years. Das kam halt auch direkt der Punkt mit, was ist Foundations? Das ist das Grundset für die nächsten 5 Jahre von Magic the Gathering, was eine ziemlich lange Zeit ist. Und gleichzeitig gab es so ein paar Punkte, die man sagt, hey, manche Karten oder manche Sachen gingen nicht weit genug, wo man halt eben sagen würde, ne, warum sind jetzt zum Beispiel Sagen oder Vehikel nicht drin, die ja jetzt auch immer wieder auftauchen können in verschiedenen Sets, ohne dass es eine Kernmechanik sein muss. Und natürlich das Limited, dadurch, dass es ein Core-Set-eskes Erlebnis war, ist es halt sehr tame im Gegensatz zu anderen Sachen. Aether Drift, das wird jetzt viele Leute interessieren. Die positiven Sachen zuerst. Players enjoyed having vehicles as a mechanical focus for a set. Würde ich auch d'accord gehen. Ich mag Vehikel. Ich finde, das macht immer eine ganz gute Entscheidung, die man irgendwie machen kann. Start your engines, create an interesting limited environment. Das war schon ein bisschen was ich eben besprochen habe. Dass du wirklich so ein bisschen dieses Rennengefühl hast beim Zocken. Wenn beide Decks spielen, die eben Start your engines eben drin haben, dann kann es schon zu einer Tension führen von wegen, okay, wie komme ich jetzt auf meinen nächsten Speedpunkt? Und würde ich auf jeden Fall dazu sehen. Und das 3-Planes-Set wurde als nett betitelt oder wurde halt cool wahrgenommen, dass man halt sagt, okay, für Amonkhet, Avishka, was ja Kaladesh war, was war das? Muraganda, das ist das einzige Set, wo wir noch nie waren, was mich halt ein bisschen interessiert. Was ich halt immer vergesse, das war auf jeden Fall spannend. Was aber direkt zum negativen Punkt führt, ist, die Leute haben einfach keinen Bock auf Racing. Also viele Punkte gehen darin. Also Punkt 1, players preferred more emphasis on the planes and less on the race. Zweitens ist, having 3 planes and 10 race teams, many from other settings, spread things too thin. Drittens ist, the racing theme in general wasn't well received. Und genau, das ist halt so ein bisschen das, wo ich auch d'accord gehe. Das geht für mich in einen Punkt, wo Aether Drift halt struggelt mit der Identität, weil es ist halt das Set, was halt Rennen in Magic symbolisieren soll, aber niemand in Magic hat Bock auf dieses Rennen-Thema. Worauf die Leute Bock haben, ist halt, oder worauf ich zum Beispiel Bock hatte, ist, wie ging es eigentlich in Amonkhet weiter nach Nicol Bolas? So. Und das haben wir halt ganz gut gesehen. Sowas mit Ketramos oder auch Hazoret, dass er wieder aufgetaucht ist. Das war halt sowas, wo ich denke, ah, nice. Gut zu sehen, dass es denen auch gut geht, dass es da weitergeht. Das fand ich einfach eine nette Geschichte. Aber im Großen und Ganzen, das Set war ein bisschen schwächer und hat nicht so viel in Constructed gesehen. Das würde ich auch d'accord gehen, das war jetzt keinen großen Einfluss hinterlassen, was vielleicht sogar eine gute Sache ist in der Art und Weise, wie es wahrgenommen wurde. Tarkir Dragonstorm, ein sehr positives Set, was wir eben drin haben. Positive Punkte sind auf jeden Fall ne Best of Both Worlds. Dass sie halt eben zurück zu einer Welt kommen, aber trotzdem neue Sachen etablieren. Sie haben einen guten Job gemacht, die Clans zu flavern, in den kreativ und mechanisch gesehen. Sie werden auch generell besser in 3-Color-Sets, was Mark Rosewater schon in der Vergangenheit geschrieben hat, als ein großes Problem, mehrfarbige Sets eben zu machen, was über 3 und hinausgeht. Lessons ist halt eben so eine Frage, was sind negative Sachen? War halt, dass Leute hätten sich gewünscht, dass die Dragonlords aus alten Tarkir-Sets irgendwie noch mit reingekommen wären. Sie haben gesagt, dass es halt so ein bisschen schwierig war, sie unterzukriegen, weil halt es nicht um die Dragonlords geht in Tarkir Dragonstorm. Limited hatte ein paar Extreme. Also so entweder ne, Red, White, Agro oder Green Based Four oder Five Color Strategies. Also es war halt so ein bisschen, wie gesagt, ich kann für Limited nicht viel reden, aber wird gewiss ein guter Punkt sein. Dann wieder ein Kritikpunkt, mit dem ich auf jeden Fall dahergehe, ist Omen Spells looked too much like Adventure Spells. Oh ja. Ich hätte mir wirklich gewünscht, dass es da eine Kartenframe-mäßige bessere Indizierung gibt, was was ist. Bevorzugsweise wären Omen einfach Adventure gewesen, um halt nicht noch ein weiteres Konzept irgendwie in meinen Kopf zu kriegen, was wieder Complexity Creep irgendwie anspricht, weil die Karten sehen aus wie Adventure Spells, haben die Form von Adventure Spells, sind aber keine Adventure Spells. Und das ist halt was, wo ich halt ja d'accord gehen müsste, dass man halt da eine stärkere Unterbrechung irgendwie findet. Final Fantasy. Highlights. The flavor of capturing Final Fantasy video game. The Final Fantasy video games was a slam dunk. Da würde ich so weit d'accord gehen, dass mir Leute, die Final Fantasy mögen, mir gesagt haben, dass sie es sehr gut umgesetzt haben. Ich habe kein Final Fantasy gespielt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. The mechanics were evocated and fun. Würde ich sagen, auch eben gerade auch mit Limited, was der dritte Punkt ist, the limited environment was super fun, even for players who weren't fans of the video games, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, dass gerade das Limited zu spielen, wir hatten ja dieses Ereignis auf der Dokomi, was ein bisschen schwierig war, weil es halt sehr zeitlich knapp war, was auf jeden Fall ein bisschen meinen Eindruck gesäuert hätte, aber trotzdem im Großen und Ganzen, was für Limited Decks man so gesehen hat, ist es halt schön, verschiedene Charaktere eben zu sehen, die dann auch ja, ein Highlight haben. Ich finde das Weapons Matter Theme mit Job Select finde ich großartig. Ich finde, das hat immer so eine schöne Zweiseitigkeit von, es zählt als Non-Creature Spell, aber auch für deinen Deckbau als Creature. Was halt wirklich eine ziemlich schöne Sache ist und weil es halt viele Sachen halt umsetzt. Und obwohl es in Final Fantasy sehr viel abgeht, gerade auf der Legendary-Seite, hat sich das aber trotzdem sehr fun angefühlt. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Ja. Lessons. Not everything players wanted in the set got captured. Hier ist der größte Complaint sind, dass Fans von Final Fantasy hätten gern noch mehr gesehen von Final Fantasy, was ich irgendwie verstehen kann, aber es sind auch 16 Sets. Also vielleicht hätte ein Fokus gut getan, irgendwie 1 bis 6 und dann 7, 8, 9 und dann halt alles darüber, dass man halt mehrere Booster-Sets macht, aber halt so ein paar die Ären, Eras so ein bisschen zusammenfasst. The creative was less coherent than other universes beyond sets. Was so ein bisschen in den Punkt reingeht, dass sich mechanisch, also es gibt mehrere Aspekte, man muss halt alle Spiele repräsentieren, du musst halt alle Legendaries irgendwie dran haben, du musst es eine mechanische Entität geben, was auch, das habe ich glaube ich sogar im Podcast gesagt, schon bei mir so ein bisschen ist, so okay, wir haben jetzt all die Karten gesehen und wir können sie individuell besprechen, aber was ist das Ding, was ist das Thema, was Final Fantasy mechanisch hat? Und da würde ich auf jeden Fall sagen, da hatte ich schon mit Herr der Ringe zum Beispiel bessere Eindrücke. Also da hatte man das Gefühl, dass so natürlich die gute Seite, böse Seite, dass halt die zum einen irgendwie mechanisch verbunden worden seid, aber hier ist halt so ein bisschen die Frage, wie machst du es? Verbindest du ein Spiel miteinander? Also alle Final Fantasy 7 Karten funktionieren gut miteinander, aber dann musst du dann 16 verschiedene Archetypen haben und dann halt eher auf breitere Striche, sogar Broader Strokes zu gehen, sind halt dann, okay, Waffen, Spells, Tokens, die mal wieder auftauchen. Und ja, das war halt so ein bisschen die Probleme. The Bonus Sheet has some layout issues. Ich glaube, das geht ein bisschen dahin, dass die Leute so ein bisschen genervt waren von diesen, wir übernehmen einfach Artworks von bestehenden Sachen. Das ist ja auch so ein bisschen das Kritik, was auch ein paar Avatar-Karten haben, wo sie jetzt einfach quasi Screen-Grabs genommen haben und auf Karten gedruckt haben. Und ja. Und dann der letzte Punkt, und damit enden wir auch dieses Segment, ist halt, there are ongoing complaints about Universes Beyond Sets. Und das ist halt eben das Ding, wo ja viele Leute eben auch disagreeen werden, auch gerne in den Kommentaren darüber diskutieren können. Braucht es Universes Beyond in Magic the Gathering? Und ich glaube, ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich sage, ich akzeptiere, dass es Universes Beyond gibt. Ich akzeptiere, dass es auch diese IPs gibt. Es gibt IPs, über die ich mich freue. Es gibt IPs, über die ich mich nicht freue. Und im Großen und Ganzen Wurde jetzt zum Beispiel Final Fantasy ganz gut umgesetzt. Spider-Man sich bisher ein bisschen kritisch, aber das Set ist auch noch nicht draußen. Und so ein paar Punkte, die sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wie halt eben, dass es halt eine stärkere mechanische Identität gibt zu den Themen, die man irgendwie da hat. Dass man halt, ich habe das Gefühl, Final Fantasy hat sich sehr darum bemüht, alle Charaktere und alle Spiele abzubilden und weniger bemüht, ein wirkliches Thema zu finden, unter das man die Charaktere zusammenlegen kann. Und ein paar Legendaries haben sich auch so ein bisschen angehört als oder angefühlt, als sie sind mehr darauf zu designt, einen coolen Commander zu geben, als dass sie wirklich viel mechanisch in dem Booster-Set machen. Und das ist okay. Es ist eine Entscheidung, die man, glaube ich, trifft. Und ich glaube, zum Beispiel Kamigawa Neon Dynasty war sehr mechanisch zusammengesetzt oder auch so Sachen wie Edge of Eternity, wo du halt mit Warp und du hast halt so die Stations, du hast alle Mechaniken greifen so ein bisschen ineinander. Also du kannst eine Kreatur warpen, kriegst vielleicht den ETB oder den Effekt für einen Zug, kannst die aber auch für Stations verwenden und da fasst das alles so ein bisschen mehr ineinander rein. Aber ist natürlich auch klar, ne? Du nimmst eine andere IP, die ja ganz anders aufgebaut ist. Die ist ja gar nicht wie ein Magic-Set aufgebaut. Also nicht umsonst gibt es in vielen Magic-Sets 5 story-relevante Fraktionen, die man halt irgendwie auf Farbkombination aufteilen kann. Und das ist halt einfach bei Universe Beyond eben nicht immer der Fall. Und das würde ich auf jeden Fall dahergehen. Da würde ich auf jeden Fall ein bisschen schauen, dass sich das in Zukunft vielleicht ein bisschen bessert. Im Großen und Ganzen, wie ist meine persönliche Meinung zu 2025, zu den Sets von eben Bloomburrow bis Final Fantasy? Und ich würde sagen, im Großen und Ganzen bin ich positiver diesem Jahr gestimmt als dem letzten Jahr. Ich fand, natürlich mit Aether Drift hatten wir eins dieser berühmten Hut-Beispiele, die ein bisschen nervig waren. Stimme ich auch zu. Ich muss aber auch sagen, es gab viele Aspekte an Aether Drift, die ich mochte. Und das will ich auf jeden Fall immer wieder dazu erwähnen, dass es Kartendesigns gibt, individuelle Kartendesigns, die ich ziemlich cool fand. Limited-mäßig fand ich es auch nicht komplett daneben. Das Thema catcht mich halt gar nicht. Also Rennen ist halt, ich verstehe, dass man als Designer sich denkt, hey, wie würden wir ein Rennformat machen? So, ich glaube, der erste Mensch, der Mario Kart vorgeschlagen hat, den haben sie auch für bescheuert gehalten. Und da hat es halt eben funktioniert. Und in Magic, würde ich argumentieren, hat es nicht so gut funktioniert. Bloomburrow, Duskmourne und Takir, müssen wir, glaube ich, gar nicht so viel drüber reden. Ich finde Duskmourne von den drei so am schwächsten, aber die Karten dafür sind halt unfassbar stark. Also Fear of Missing Out, die Overlords, sehr viele so auch kleinere Sachen, wie Nowhere to Run oder sowas, also auch Uncommons, die unfassbar stark sind im Constructed Play, die sich auch gut anfühlen im großen ganzen Ökonomie von Magic the Gathering. Da gibt es schon gute Karten drin und so würde ich halt die anderen beiden Sets halt eben auch sehen. Foundations ist für mich, glaube ich, so ein bisschen das Highlight des Jahres, weil es einfach, ich immer noch finde, dass man nicht laut genug sagen kann, dass man Foundations gut anfangen kann und dass es sehr gute Karten drin hat, die man eigentlich immer und immer wieder spielen sollte. Und halt eben Final Fantasy ist im Moment noch ein sehr positives Beispiel. Also zweites großes Universes Beyond Booster Set, was auch ein sehr gutes Set war, meiner Meinung nach. Also kritischer bin ich da wirklich bei Spider-Man. Oder wie auch immer es dann auf Magic Arena heißen wird, mal schauen. Aber ja, das soweit war es das mit der Übersicht zu dem Jahr 2025 und mit Blick auf die Uhr war es das auch von Radio Ravnica Folge 306. Wer hätte gedacht, dass, wenn eine Person ausfällt, der Podcast trotzdem so lang werden kann. So oder so, wenn ihr uns unterstützen wollt, sehr gerne uns kostenfrei folgen, abonnieren, kommentieren, liken, alles das hilft uns eben zu wachsen und auf weiteren Algorithmen irgendwie aufzutauchen. Wenn ihr Fragen stellen wollt für das Ask Us Anything, wie gesagt, das haben wir jetzt mal aus Zeitgründen geskippt, könnt ihr gerne in Discord kommen, da haben wir auch die 1500 jetzt letzte Woche geknackt. Dementsprechend gibt es da ganz viele Leute, die euch sehr gerne aushelfen bei euren Fragen zu Magic the Gathering, aber auch wenn ihr euch ja einbringen wollt für Turniere oder andere Geschichten, gerne vorbeischauen. Finanziell könnt ihr uns unterstützen, entweder bei patreon.com/gamery oder halt eben über holyweareholy.com/radioravnica. Code ist Ravnica10 und ein Shoutout nochmal an alle Goldunterstützer, sowohl auf YouTube, was nämlich auch geht, als auch bei Patreon. Da sind die Goldunterstützer folgendermaßen: Asterix, BikerX, Buster Madison, Kobi Power, Cybertop, Fabian L., Jan W., King Bombarda, Lulz, Nico Karp, Siren, Sascha H., Synonym, Storm and Wolf und Trollfaust. Vielen, vielen Dank für euren mordlichen Support. Und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder mit weiteren News von Magic the Gathering oder was auch immer noch so vielleicht auf der Gamescom passiert ist. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.